Football Array. Die Der Tour Sports Footballerei. Der Fan Travel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Der Tour Sports Footballerreise, dem Fan Travel Podcast. Hier in diesem Format geht es um zwei Leidenschaften in einem: American Football und das live vor Ort in den USA. Die Faszination NFL hautnah spüren, die Städte, die Stadien, das Tailgating, den American Way of Life selbst erleben. Im Footballerreise Podcast hört ihr Erfahrungsberichte aus erster Hand und bekommt wertvolle Anregungen und Tipps, falls ihr vielleicht auch selbst mal für NFL-Spiele nach Amerika reisen wollt. Ich bin Kutsche, bin selbst großer NFL-Fan und Stadion-Groundhopper. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute in Episode 15 geht es nach Pittsburgh in den US-Bundesstaat Pennsylvania zu den Steelers und ins legendäre Heinz Field, das heute leider etwas anders heißt. Mit mir an Bord ist Sascha Denzinger, der Vorsitzende der Steelers Nation Germany. Moin, Sascha.
Hallo, Kutsche.
Ich freue mich sehr, dass du mit mir hier dabei bist. Du hast sehr viele Erfahrungen schon gesammelt und bestimmt auch eine Menge Tipps im Gepäck. Aber erstmal wie immer einleitend: Seit wann und wieso bist du denn eigentlich Steelers-Fan?
Fan an sich bin ich seit den frühen 90ern. Hauptgründe dafür waren ein bestimmter Spieler namens Rod Woodson und ein bestimmter Coach namens Bill Cowher. Und diese Kombination auch mit den Farben der Trikots, mit dem Schwarz-Gelb, hat mich damals einfach nicht mehr von den Steelers wegkommen lassen. Und es hat bis heute angehalten, wird sich auch nie ändern.
Wie oft warst du jetzt schon live vor Ort in Pittsburgh im Stadion?
Boah, da muss ich sogar mal kurz nachrichten. Das müssten jetzt 8 oder 9 Mal gewesen sein. Also ich war in den 90ern ein paar Mal, da noch im Three River Stadium. Dann lange Zeit nicht. Und jetzt war ich 18 und 23.
Okay, also du kennst dich da gut aus. Du hast alles mitgemacht. Ihr kennt das. Ihr sollt euch hier in diesem Podcast natürlich in erster Linie unterhalten fühlen, aber ihr sollt auch was lernen. Deswegen haben wir immer feste Rubriken, die da lauten: Wie lief die Organisation? Wie war die Anreise? Wie verrückt war das Tailgating? Wie laut war es im Stadion? Wie faszinierend ist die Stadt? Wie schmeckte das Essen? Wie lauten die besten Tipps? Falls ihr auch mal vorhabt, für ein NFL-Spiel in die USA zu reisen und Unterstützung braucht in Form von Organisation und so weiter, dann lassen wir euch nicht alleine, ganz im Gegenteil. Wendet euch gerne an Der Tour Sports, die kümmern sich auf Wunsch um alles, um die Flüge, die Hotels, die Tickets für die Spiele, die Transfers vor Ort von A nach B und vieles mehr. Der Tour Sports ist die Nummer 1 darin, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und auch zum NFL Germany Game, was ja vor der Tür steht, hat Der Tour Sports noch ein tolles Angebot für euch: das Ticket für Spiel zwischen den Colts und den Falcons plus ein Hotelzimmer in sehr zentraler Lage. Nach New England zu den Patriots fliegt Der Tour mit euch, wenn ihr mögt, auch regelmäßig. Den Link mit allen Infos habe ich euch in die Shownotes gepackt. Jetzt geht's aber erstmal nach Pittsburgh.
Wie lief die Organisation?
Sascha, wenn du vorhast, zu deinem NFL-Lieblingsteam zu fliegen, wie gehst du vor? Was ist das Erste, was du machst? Ich vermute, du wartest den Spielplan ab, der immer so im Mai, Ende Mai rauskommt, um zu gucken, ob da irgendwas mit deinem privaten Terminkalender matcht, richtig?
Das ist korrekt. Ich denke, das macht auch fast jeder NFL-Fan, der in die USA fliegen möchte. Den Spielplan abwarten, gucken, welche Wochen optimal wäre, weil man will ja meistens mehr wie ein Spiel mitnehmen, und wenn so sich Dinge ergeben wie 2 Heimspiele hintereinander, vielleicht sogar noch ein Donnerstagsspiel dabei, dass man so in kurzer Zeit möglichst viel mitnehmen kann, wäre das natürlich optimal.
Wie sieht's aus mit Flügen? Wie kommt man aus Deutschland am besten nach Pittsburgh? Wahrscheinlich nicht direkt, oder?
Nein, direkt nicht mehr. Das gibt es schon eine Weile nicht mehr, aber es gibt genug andere gute Verbindungen. Meistens über British Airways. Heißt aber nicht, dass man auch immer mit British Airways fliegt, wenn man mit denen bucht, weil die haben viele Partnerfluggesellschaften. Das American Airlines dabei, sind aber auch kleinere wie Iceland Air oder solche Dinge, die ein Teilstück dann immer übernehmen. Und dann kommt es halt drauf an, ob man von London oder wo auch immer in den USA direkt Pittsburgh anfliegen kann oder ob man noch mal einen Zwischenflughafen haben muss. Ich persönlich mag es, wenn man direkt in der Stadt ankommt, in die USA, wo man auch hin möchte, weil da gibt es dann weniger potenzielle Problematik mit Gepäck und so. Mhm. Wenn man zwischen Flughafen hat und dann nochmal umsteigen muss, dann habe ich immer ein bisschen Respekt davor, was da passieren kann.
Hotel, Unterkunft gibt es zur Genüge in Pittsburgh wahrscheinlich, ist ja schon eine Großstadt, oder?
Ja, ist eine Großstadt, wobei halt der Downtown-Bereich nicht so groß ist. Da gibt's einige Hotels, die aber natürlich auch vor allem für die Football-Saison richtig gute Preise haben. Das ist jetzt nicht positiv gemeint. Also da muss man schon 250 Euro aufwärts pro Nacht rechnen, wenn man wirklich in der City ein Stadion näher eine Übernachtung haben möchte. Deswegen gibt's halt auch immer Optionen. Es gibt Hotels außerhalb, wo man dann entweder mit Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt kommen muss. Wenn man in einer kleinen Gruppe fährt mit 3-4 Leuten, ist Mietauto, das zu finanzieren, ja auch gar kein Problem und ist dann wahrscheinlich auch viel, viel günstiger, wie wenn man ein Hotel in der Stadtmitte nimmt. Und man hat halt auch andere Optionen, wenn man mit dem Auto unterwegs sein kann.
Also lieber Unterkunft ein bisschen außerhalb schauen, weil logischerweise, das ist bei uns ja auch nicht anders, wird es dann ein bisschen günstiger.
Genau. Man muss auch dazu sagen, dass es das Bewegen in der Innenstadt, also in diesem Dreieck, in dieser Triangle, wo Downtown ja ist, da ist diese sogenannte Train-Möglichkeit, das ist so eine Mischung aus U-Bahn und Straßenbahn. Und die ist in diesem Downtown-Bereich kostenlos. Hm. Also wenn man muss quasi bis zum Außenbezirk der City kommen und dann kann man sich dort kostenlos jederzeit mit diesem Train bewegen. Also das ist gut gemacht dort.
Also wenn man tatsächlich vielleicht nur für ein Spiel oder so in Pittsburgh ist, dann braucht man auf gar keinen Fall einen Mietwagen, weil es gibt öffentliche Verkehrsmittel und man ist jetzt nicht völlig lost, weil das Stadion auch relativ Downtown ist und nicht so weit draußen wie zum Beispiel in San Francisco, genau. Ne?
Das ist alles fußläufig erreichbar zum einen und zum anderen würde ich an einem Spieltag mit dem Auto nie in die Stadt fahren, weil die Parkmöglichkeiten sind gering und dadurch auch extrem teuer.
Was muss ich denn einpacken, Sascha? Also wenn wir ein Spiel im September schauen, ist wahrscheinlich wie überall in den USA auch in Pittsburgh noch richtig gutes Wetter, kurze Hose, T-Shirt und so. Ab wann wird's denn kalt? Also ab wann brauche ich wirklich eine dicke Jacke oder eine lange Unterhose oder sowas?
Das kann natürlich schon ab Oktober anfangen, dass es dort richtig kalt wird. Man kennt es ja aus den USA mit diesen Alaska-Winden, die ungebremst von oben nach unten, also von Nord nach Süd da durchkommen, weil kein Gebirge oder so dazwischen ist. Also da kann schon zwischenzeitlich eine sehr kühle Brise runterkommen und man sollte sich kurz vor der Abreise da nochmal kundig machen, wie die aktuelle Wetterlage ist, weil es kann dann natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Ich habe einmal das Erlebnis gemacht, das war Anfang Dezember, war ich da in der Stadt. Morgens zum Spieltag war strahlender Sonnenschein, so 11, 12 Grad. Ich habe mein Trikot angezogen, einfach so einen dünnen Rolli drunter, bin ins Stadion gegangen und während dem Spiel zog es dann zu und ich saß noch auf der Schattenseite im Stadion und war dann kurz davor, das Spiel zu verlassen, weil es einfach zu kalt geworden ist mit der Klamotte, die ich anhatte. Okay. Also da sollte man schon ein bisschen drauf achten und Möglichkeiten im Gepäck haben. Aber wie immer bei solchen Sachen, wenn man sich so zwiebelmäßig anzieht, wenn man der späteren Jahreszeit da ist, dass man da flexibel bleibt, ist dann natürlich das Beste.
Was wir natürlich auch brauchen, sind Tickets fürs Spiel. Wie besorgst du dir die? Ganz klassisch Ticketmaster, etc. oder gibt's da bei den Steelers noch eine Ausnahme?
Nee, eine Ausnahme gibt es da nicht. Ist auch nur die offizielle Verkaufsplattform, ist eben Ticketmaster. Selbst wenn die Steelers für einzelne Spiele Tickets freigeben, wo man nicht auf dem Zweitmarkt oder Wiederverkäufer bei Ticketmaster kaufen muss, selbst dann läuft es über Ticketmaster. Es gibt natürlich, ich glaube, die sind weit bekannt, auch andere Zweitverkäufer, aber ich persönlich nehme davon Abstand. Ich halte mich da immer an Ticketmaster.
Okay. Cool, dann haben wir das Organisatorische schon mal erledigt. Wir haben ein gutes Wochenende, was uns allen zeitlich passt, ausgesucht für ein oder zwei Steelers-Heimspiele. Wir haben Tickets bekommen. Dazu nochmal eine Frage, ist das einfach oder sind die immer ausverkauft und man braucht dann auch wirklich Glück, um noch Tickets zu ergattern? Wie ist das bei den Steelers?
Tickets, würde ich sagen, bekommt man immer. Kommt halt drauf an, wie viel Geld man ausgeben möchte.
Okay.
Ist natürlich wie überall bei den Spielen, läuft's gut, werden die Tickets teurer, läuft schlecht, werden die Tickets günstiger. Und wir sind da halt auch in einem Bereich, als wir das letzte Mal drüben waren, da war so eine sehr, sehr kalte Zeit. Da war das Spiel in Cleveland zum Beispiel, das war das kälteste Regular-Season-Spiel in der Stadt, das es jemals gab. Und da hätte man für $5 ein Ticket bekommen können, weil halt niemand hin wollte.
Ja, okay, alles klar.
So was also gibt es halt auch.
Muss man ein bisschen Glück haben. Wir haben unseren Koffer gepackt. Wir haben sowohl für gute als auch schlechte Wetterzeiten alles dabei. Flug, Unterkunft und dann steigen wir jetzt ins Flugzeug, Sascha. War die Anreise. Du hast es gesagt, man muss eigentlich mindestens einmal umsteigen, so in Summe. Nehmen wir mal Frankfurt. Wie lange ist man unterwegs von Frankfurt, um dann in Pittsburgh aus dem Flieger zu steigen? 10 Stunden?
Ja, reine Flugzeit 9 bis 10 Stunden und dann kommt es halt drauf an mit dem Umstieg, wie viel Wartezeit man da hat. Also da gibt es ja auch Optionen, dass man manchmal nur 1,5, 2 Stunden Zwischenzeit hat. Es kann aber auch 6, 7, 8 Stunden sein. Oder wenn man sogar jetzt innerhalb Europa einmal umsteigen muss und dann in den USA nochmal umsteigen muss, kann sich das schon ein bisschen ziehen. Ja. Deswegen sollte man, wenn man das vorhat, schon sehr, sehr genau gucken auf die Flugzeiten und auf die Wartezeiten, was einem da eben ja sympathisch ist oder auch nicht.
6 Stunden Zeitunterschied? Also wenn es bei uns 12 Uhr mittags ist, ist es in Pittsburgh 6 Uhr früh?
Korrekt.
Gut. Wir sind ausgestiegen. Was ihr immer braucht, ich sage es in jeder Folge, das gehört nun mal dazu, ist ein sogenanntes ESTA-Formular. Also ihr müsst euch schon aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum heraus anmelden, dass ihr kommt. Das könnt ihr online beantragen. Kostet bummelig $20, ist eine schnelle Sache. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde maximal bekommt ihr Antwort, müsst ihr gemacht haben, müsst ihr eigentlich auch ausgedruckt haben. Sicher ist sicher. Border Control in Pittsburgh, Sascha, auch eine Frage, die ich immer abfrage. Wie waren da deine Erfahrungen bisher? Man kann ja Glück haben, man kann aber auch mal Pech haben, dass man besonders gelöchert wird. Hast du mal je schlechte Erfahrungen gemacht?
Schlechte Erfahrungen nicht, nur also in dem Sinne, dass ich jetzt es übertrieben gefunden hätte. Es gab halt schon einzelne Momente, wo man bis Schuhe und Gürtel alles ausziehen musste und ich hatte nicht viel Zeit und bin dann halt sockig mit den Schuhen in der Hand zum nächsten Schalter gerannt. Das war halt bei so einem Zwischenstopp innerhalb der USA. Aber uns ist auch schon passiert, dass wir mit einem Flieger spätabends in Pittsburgh ankamen, wo fast alle Fluggäste zum Footballspiel wollten. Und der junge Mann an der Passkontrolle dann irgendwann mal keine Lust mehr hatte und einfach nur gefragt hat, Steelers-Fan, und hat sie einfach durchgewunken.
Okay. Aber auch da ist es wahrscheinlich hilfsam, zumindest mal eine Steelers-Cappy aufzuhaben, weil dann zeigt man, Achtung, ich komme aus Deutschland, ich bin Steelers-Fan, ich bin für Football hier, oder?
Genau, das hilft immer.
Sehr gut. Wir haben auch das gemeistert. Wir sind drin. Wir haben unser Gepäck bekommen. Sag mir noch mal kurz, der Flughafen in Pittsburgh ist ja weit draußen. Also wie viel Zeit müssen wir da jetzt noch mal einplanen, um irgendwie Richtung Stadt zu kommen, zu unserer Unterkunft?
Also Richtung Stadt, je nachdem, wo man ist, dauert die Fahrt eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Also alles gut machbar.
Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nimmt man sich da besser ein Uber?
da sollte man sich besser einen Uber nehmen.
Weil?
Weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht auch, aber das sind dann normale Buslinien, die dann eben gefühlt alle 500 Meter einen Stopp haben. Und das dauert dann sehr, sehr lange, bis man in der Stadt ist.
Okay, also auch wenn ihr da vielleicht in größerer Gruppe zu zweit, dritt, viert, was auch immer fliegt, ist ein Uber natürlich logischerweise auch ein bisschen günstiger. Wenn ihr Zeit habt, dann fahrt einfach Bus. Okay, sag mir nochmal schnell, bevor wir uns ins Abenteuer Football stürzen, erster Abend in Pittsburgh. Man muss ja auch noch ein bisschen warten, bis man ins Bett gehen kann, damit man den Jetlag gut verkraftet. Was ist immer deine erste Anlaufstelle, wenn du in Pittsburgh bist?
Meine erste Anlaufstelle, egal ob allein oder in Gruppe unterwegs, ist immer am ersten Abend zu einem der Primanti-Restaurants zu gehen. Ist dieses berühmte Pittsburgher Sandwich. Die einen mögen es, die anderen nicht, aber ich persönlich mag es. Und das ist immer schon Tradition, am ersten Abend in einem der Filialen irgendwo in Hotelnähe dann aufzuschlagen und den ersten Abend zu genießen.
Sag nochmal eben, wie heißt die Filiale? Oder wie heißt diese Kette?
Die Kette heißt Primanti. Da bekommt man eben ein Sandwich mit unterschiedlichen Fleischsorten, die man sich auswählen kann. Und da sind dann die Pommes und dieser Coleslaw auf dem Sandwich direkt mit drauf. Also ein Riesenteil immer. Ist so eine Pittsburgher Spezialität.
Okay, also mach das auch. Auf jeden Fall. Wir haben uns gestärkt, Sascha. Wir sind glücklich, dass wir da sind. Wir fallen selig ins Bett. Und jetzt wachen wir auf und es ist Game Day.
König. Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Wie verrückt war das Tailgating?
Doch mal mit. Wie sieht das in Pittsburgh bei den Steelers aus? Wo ist das Stadion ungefähr? Geht man da zu Fuß hin? Wann geht's los? Also wir gehen mal davon aus, das ist ein 13 Uhr Ortsspiel. Ab wann geht das Tailgating da so richtig los?
Das Stadion liegt ja direkt am Fluss auch gegenüber von diesem Inner City Dreieck, sei jetzt mal, am Ohio River. Und man kann das alles, egal wo in Downtown man ist, zu Fuß erreichen. Pittsburgh ist ja berühmt für seine Brücken und da gehen genug Brücken rüber. Eine sehr feine Sache ist, sollte man einmal im Leben aber auch gemacht haben, wenn man nach Pittsburgh geht, ist gegenüber vom anderen Flussufern, das ist Station Square nennt sich das, da gibt's so eine sogenannte Clipper Fleet, das ist so eine kleine Flotte von Flussraddampfern. Und mit so einem Flussraddampfer kann man auch über den Ohio River direkt vor das Stadion dann rüberfahren. Und wenn dann so ein ganzes Boot voll mit Steelers-Fans ist, die jubelnd über den Fluss fahren und drüben ankommen, das ist auch schon eine Sache, die man mal mitnehmen sollte.
Um wie viel Uhr ist das ungefähr? Also wann geht da das Tailgating los? 4 Stunden vor Kickoff oder schon früher?
Die Tailgates sind hauptsächlich auf den Parkplätzen rund um das Stadion und die machen in der Regel um 8 Uhr morgens auf und ab dann geht's auch wirklich los.
So wie ich dich einschätze, bist du dann auch um 8 da, oder?
Kurz vorher wahrscheinlich.
Sehr gut, du nimmst alles mit. Wie sieht denn das Tailgating dann aus? Also du hast gesagt, rund um das Stadion auf den Parkplätzen, also wahrscheinlich klassisch, alle kommen mit ihren Autos, Heckklappen hoch, es wird gegrillt und so weiter. Aber beschreib das mal, wenn du da so lang gehst. Was wird denn gegrillt? Was läuft für Musik? Was wird getrunken? Was wird gespielt?
Ich muss sagen, es hat sich in den Jahren, wo ich nach Pittsburgh fliege, extrem geändert. Ganz am Anfang war es genau so, wie du gesagt hast, da waren nur die Privatleute auf dem Parkplatz, Kofferraum auf und Grill auspacken. Mittlerweile gibt es viele organisierte Tailgates, das heißt, es sind dann irgendwelche Fangruppen, die sich zusammentun und so eine Art All-In-Erlebnis anbieten. Das heißt, man bezahlt irgendeinen Obolus, es fängt bei $20 an und geht über 40, $50 bis hin zu $150 bei exklusiven Tailgates. Zum Beispiel der ehemalige Spieler Joey Porter bietet da immer etwas an und bei den Leuten ist es halt ein bisschen teurer. Und dort bekommt man dann aber Zugang mit so einem Armbändchen, hat dort aber in der Regel Essen und Trinken frei, was dort angeboten wird. Also es hört sich im ersten Moment, wo wir das letzte Mal drüben waren, haben wir auch $40 gezahlt pro Kopf, hört sich im ersten Mal ein bisschen viel an. Wenn man aber dann sieht, was an Essen und vor allem an Trinken angeboten wird, das Vergleich mit den Preisen, was man im Stadion bezahlt, kommt man da sehr, sehr gut weg und kann gut gestärkt ins Stadion dann gehen. Ja, und was gibt es dort? Ja.
Eine ganz kurze Nachfrage dazu. Ist es deine Empfehlung, dass man auf jeden Fall sowas vorher buchen sollte? Oder ist es auch trotzdem eine geile Erfahrung, wenn man einfach nur hingeht und da so ein bisschen rumläuft quasi?
Also die meisten dieser Tailgates kann man auch direkt vor Ort buchen. Also man muss das nicht vorher buchen, man kann sich einfach erstmal über die Szenerie drüber laufen und wo einem dann was sympathisch ist, kann man verweilen.
Okay, alles klar. Und was ist so für dich als deutschsprachiger NFL-Fan die beste Location? Also könntest du jetzt sagen, geht auf jeden Fall zum Osten des Stadions oder geht zu Gate H, weil da sind besonders viele International-Fans. Also gibt's da noch eine konkrete Empfehlung so als ersten Anlaufpunkt?
Ja, grundsätzlich hätte ich gesagt, Gold Lot heißt es, also diese Parkplätze sind in Pittsburgh in Farben eingeteilt, Gold, Red und Black. Und ist aber aktuell ein bisschen schwierig zu sagen, in der Tat, weil sich in diesem ganzen Bereich, was sich North Shore, also die Nordküste des Flusses betrifft, sehr viel verändert gerade. Es sind einzelne Parkplätze komplett verschwunden, weil Gebäudekomplexe drauf gebaut werden und somit mussten auch einige bekannte Tailgate-Anbieter die Locations wechseln und die Gold Lot, das ist direkt am Stadion und auch quasi gegenüber vom Stadion Pro Shop, deswegen sehr beliebt, der wurde für private Tailgates komplett gesperrt. Also es ist ja alles fußläufig, also ich denke, wenn man in Stadionnähe ist, sieht man ziemlich viel, was dort abgeht. Man läuft einmal um das Stadion drumherum und findet, glaube ich, seinen Spot, den einem am sympathischsten ist. Da kann und will ich gar keine große Empfehlung geben, weil natürlich die Ansprüche für jeden auch anders sind.
Aber es ist wahrscheinlich wie eigentlich bei allen NFL-Stadien, wenn man sich da als deutschsprachiger, extra angereister Steelers-Fan ausgibt, dann ist die Gastfreundschaft nochmal besonders groß, weil die Amerikaner das einfach feiern, dass man extra rübergekommen ist, oder?
Das auf jeden Fall. Und wenn ich auch mit der Zeit vergleiche, in den 90ern war ich ja da meistens allein drüben, da wurde man auch schon extrem gefeiert. Und die Leute haben es eigentlich nicht glauben können. Heutzutage ist es schon fast normal, dass ausländische Fans zu den Spielen kommen, aber es wird immer noch gefeiert. Vor allem, wenn, wie jetzt wir beim letzten Mal, mal eine größere Gruppe kommen. Wir waren bei dem einen Tailgate mit bestimmt 30 Leuten aus Deutschland gewesen. Und dann, ja, das verursacht dann bei manchem Amerikaner schon, dass das Kinn runterfällt, was wir aus Deutschland an Fanpower mitbringen können.
Und dann wird man auch nochmal zum Getränk, zum Burger eingeladen, ne?
Kann sehr gut passieren, ja.
Gut, was wird da, da sind wir ein bisschen von abgekommen, was wird da klassisch gegessen, was wird klassisch getrunken, was läuft klassisch für Musik?
Musik ist querbeet, aber vor allem eben Rockmusik oder eben Hip-Hop, so ganz klassisch, worauf halt Leute sich gerne bewegen. Manche haben einen Live-DJ sogar da, andere kommen die Musik eben vom Band, was einem ja auch aber flexibel macht. Essenstechnisch, meiner Erfahrung nach, gibt's da halt ganz viel diese Meatballs mit Tomatensauce oder Chicken Wings, solche Dinge. Aber auch das ist von Tailgate-Anbieter unterschiedlich. Es gibt natürlich auch welche, die machen die klassischen Burger, wobei das, wenn man es für eine größere Gruppe macht, halt auch immer ein bisschen aufwendiger ist. Aber auch das findet man dort vor Ort, ja. Das ist so das Typischste. Und zum Trinken ist halt sehr beliebt, das lokale Bier, IC Light heißt das, Iron City Brewery, ist halt so ein typisch amerikanisches Bier, sehr leicht, nicht viel Alkohol drin, aber vorm Spiel zu trinken, hat es, glaube ich, fast jeder, und auch wir Deutschen trinken das dann dort.
Und was gibt es jetzt vom Tailgating losgelöst ums Stadion drumherum, was auch ein cooler Fotospot ist? Also stehen da Statuen, gibt es irgendwo einen Ort, wo man das ganze Stadion vielleicht auch nochmal cool aufs Foto bekommt? Was ist da so deine Empfehlung, dass du sagst, hey, nehmt euch auch nochmal 10 Minuten Zeit und wandert dahin, weil da ist irgendwie auch nochmal besonders?
Es gibt ums Stadion rum, gibt's, wie du angesprochen hast, solche Statuen, Figuren, zum einen vom ersten Besitzer von Art Rooney. Es gibt einen Spot, weil ja das alte, vorhergehende Three River Stadium nebendran war. Da gibt's einen Spot mit einem Fußabdruck und so einer Bronzeplatte dran, wo die Immaculate Reception von Franco Harris damals stattgefunden hat. Das ist auch ein beliebter Spot, um Erinnerungsbilder zu machen. Wenn man das Stadion selbst fotografieren möchte, ist das am Stadion direkt, weil alles sehr eben ist dort und aber auch eng mit dem Fluss in direkter Nähe. Nicht so ein gutes Motiv, aber man hat ja gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses geht ja quasi der Berg hoch, Mount Washington, und dort oben gibt's ja auch diese Aussichtsplattformen, und wenn man ein schönes Gesamtbild vom Stadion haben möchte, dann geht man dort drüber. Kann man auch gerne vor oder nach dem Spiel sogar machen.
Und hier vom Dampfer aus kann man bestimmt auch geile Fotos machen, oder?
Genau, wenn man mit dem Dampfer über den Fluss fährt auf das Stadion zu, das funktioniert auch super. Ein Highlight ist dann natürlich, wenn es ein Night Game ist.
Mhm. Ja. Pro Shop, also Fanshop, Museum, gibt es sowas am Stadion? Kommt man da rein schon bevor man ins Stadion geht, oder geht das quasi erst, wenn man reingegangen ist?
Also es gibt den Pro Shop, so heißt der offizielle Merchandise Shop der Steelers ja auch, Steelers Pro Shop, der ist am Stadion dran, kann man auch jederzeit außerhalb vom Spieltag rein, also man muss nicht ins Stadion rein, um dort in den Laden zu kommen. Was man auch sehr gerne mitnehmen sollte, ist eine Stadionführung, geht natürlich am Spieltag nicht, aber wenn man zum Beispiel sonntags dann dort ist und Samstag zuvor, die sollte man aber vorab buchen, kann man auch online auf der Seite vom Stadion machen, weil die Plätze gerade in Spieltagsnähe sind dann natürlich immer sehr begehrt. Ist auch sehr interessant, und das gleiche gilt für das Steelers Museum, dieses Hall of Honor Museum heißt es mittlerweile, wo man einfach die Geschichte der Steelers ein bisschen durchgehen kann, mit natürlich auch sehr exklusiven Dingen, die dort ausgestellt werden, die in Team- oder Familienbesitz der Rooneys bisher waren.
Also aber so Stadionführung, Museum, entweder vorm Game Day oder nach dem Game Day, ne?
Genau.
Und ja. Fanshop wahrscheinlich auch, oder? Weil sonst ist es einfach zu voll da drin.
Ja, am Spieltag ist natürlich extrem voll da drin. Also wenn man natürlich nur eine kurze Zeit dort ist und keine andere Möglichkeit hat, geht das auch. Im Stadion drin, während dem Spiel, sind dann stellenweise auch nochmal solche kleinen Spots, wie so eine Art Pop-Up-Store, wo man auch Kleinigkeiten bekommt. Aber die volle Auswahl kriegt man natürlich im großen Pro-Shop. Und der ist zwar räumlich im Stadiongebäude drin, aber von außerhalb zu erreichen. Okay.
Aber wahrscheinlich zahlt man im Pro-Shop im Stadion auch nochmal mehr als jetzt Downtown, oder? Also hast du da mal drauf geachtet, was du ja gemacht hast?
Würde ich jetzt gar nicht sagen. Zumindest was die offiziellen Steelers-Verkaufsstellen dieser Shops betrifft. Es gibt natürlich andere Anbieter auch in der Stadt noch, große Sportutensilien, Kaufläden, wie auch immer man das nennen mag, die natürlich auch immer Merchandise von den Steelers, von den anderen Sportteams, von den College-Teams drumherum haben. Da kann man sich auch unter Umständen günstiger bedienen, aber die offiziellen Verkaufsstellen, die haben keinen Preisunterschied.
Okay, cool. Must-have ist ja das Terrible Towel, also das gelb-schwarze Handtuch. Muss ich das selbst mitbringen? um mitmachen zu können, oder liegen eigentlich bei jedem Spiel diese Towels dann über den Plätzen aus und man bekommt eins geschenkt?
Es gibt einzelne Spieltage, wo es kostenlose Towels gibt. Es sind dann aber meistens nicht die Standard-Towels, sondern das sind, wenn diese Breast Cancer Awareness-Spiele sind oder so, dann gibt's halt in großen Mengen, wenn man reinkommt, dann ein pinkes Towel oder so. Oder manchmal gibt's weiße Towels an einem Spieltag für bestimmte Promotions. Das Standard-Terrible-Towel bekommt man überall in der Stadt zu kaufen. Die Dinger sind auch nicht teuer. Kosten zwischen 10 und 20 Dollar, je nachdem welche Version und welcher Shop man da hat. Und wenn man keins dabei hat, sollte man sich vor Ort unbedingt, auch am Stadion ist das auch möglich, eins holen.
Aber es ist schon so, ne? Also das gehört zum guten Ton, in Anführungszeichen, sich auf jeden Fall ein Handtuch mit ins Stadion zu nehmen, oder?
Es ist ein Must-Have, ganz einfach.
Alles klar, gut. Dann sag mir abschließend nochmal, bevor wir gleich reingehen, die Spieler. Sowohl die Heimspieler als auch die Auswärtsspieler kommen ja auch irgendwann ein paar Stunden vorm Kickoff an. Gibt es bei den Steelers da eine Chance, die abzugreifen, also sich die Ankunft der Busse anzuschauen oder der Privatautos, um vielleicht auch nochmal ein Foto mit dem einen oder dem anderen zu machen? Oder kommt man an die nicht ran?
Die Möglichkeit gibt's, weil es einen festen Zugang am Stadion gibt, wo die dann kommen, entweder mit Bus oder mit Privatauto. Gastteam halt natürlich immer mit dem Bus. Vorm Spiel ist es weiträumiger abgesperrt wie nach dem Spiel. Also vorm Spiel kann man zwar hingehen zum Gucken, aber Kontakte knüpfen ist dort eher nicht möglich. Nach dem Spiel, vor allem halt eben von den eigenen Spielern, wenn die mit Privatauto kommen, kann es sehr gut passieren, dass man da dem einen oder anderen über den Weg läuft, die auch Autogramme geben. Aber da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Das passiert nicht direkt nach Spielende. Da muss man schon ein bisschen Sitzfleisch haben, um dort Glück zu haben. Aber man hat die Möglichkeit, dort auch sehr, sehr schöne Momente zu erleben.
Ja, aber geil, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Das ist ja auch nicht in allen NFL-Stadien so. Müssen wir noch irgendwas wissen, bevor wir reingehen? Habe ich dich jetzt so bezüglich Tailgating, Regeln, Erlebnissen außerhalb des Stadions irgendwas nicht gefragt, was du aber unbedingt noch platzieren möchtest?
Wenn man es möchte, es gibt natürlich auch rund ums Stadion kleine Stände von den Steelers selbst. Es gibt ja diese Steelers Fan verantwortlichen Steelers Nation Unite, heißt das Ganze. Die haben dort auch ihre Stände, wo es dann Glücksradspiele für Merch zu gewinnen. Oder es gibt sehr beliebt auch für Fotos solche Schilder, die man selbst bemalen kann, wo man herkommt, this is my first Steelers game oder irgendwelche Dinge bekommt man dort, ist auch sehr beliebt. Das kann man vorm Spiel schon noch machen, wenn man das dann möchte. Aber im Grunde geht man frühzeitig vorm Spiel hin, nimmt ein Tailgate mit und genießt dann anschließend das Spiel.
Dann gehen wir jetzt endlich rein, Sascha.
Wie laut war es im Stadion?
Einmal allgemein zur Architektur abgefragt, das ist ja ein offenes Stadion, ne? Also es gibt, glaube ich, gar kein Dach. Das heißt, man ist der Witterung, egal ob es heiß ist oder kalt, gnadenlos ausgeliefert?
Jein. Es ist ein mehrfach offenes Stadion, was Vor- und Nachteile hat. Die Tribünen sind recht steil hochgebaut und sind dann auch teilüberdacht. Das heißt, wenn man auf der Tribüne recht oben sitzt, hat man eventuell Glück, unterm Dach zu sitzen, ist dann halt bei Regen, Schnee oder was auch immer nicht ganz so schlimm. Aber es hat kein komplettes Dach, natürlich, was es offen macht. Und es ist halt ein U-Form, was die Tribünen betrifft. Das heißt, zur Stadt hin, zur Skyline, ist das Stadion offen. Was natürlich gerade wenn man auf der Tribüne hinter der Steelers-Seite sitzt, hat man freien Blick auf die Skyline von Pittsburgh während dem Spiel. Es ist sehr imposant und schön auch. Macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, was Stimmung und so betrifft. Ne? Ist halt natürlich kein so ein typischer Kessel, wo alles sehr schnell sehr laut wird. Und es kann halt auch ein extrem empfindlicher Wind dann ins Stadion reinwehen, was man bei den entsprechenden Witterungsverhältnissen auch beachten sollte.
Ich habe Höhenangst, also mir ist gerade ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen, dass du meinst, es ist sehr steil. Also für mich wäre dann ganz oben wahrscheinlich eher nix. Hast du eine Empfehlung? Gibt's auch da einen speziellen Blog, wo du immer als erstes guckst, ob da noch Karten sind, weil man auf der einen Seite vielleicht relativ dicht dran ist, aber jetzt auch nicht die ganz großen Batzen Geld über die Ladentheke schieben muss, um einen Platz zu bekommen?
Also ich muss sagen, ich habe auch Höhenangst, da nehmen wir uns nichts. Komischerweise hat es bei mir einen riesen Unterschied gemacht, wenn ich früh im Stadion bin und in so einem Block weit oben sitze und da sind noch kaum Menschen da, dann hat die Höhenangst richtig eingeschlagen. Das war dann nicht gut. Aber sobald der Block gut gefüllt ist, warum auch immer, vielleicht war es auch die Aufregung fürs Spiel, aber dann war das die Höhenangst wie weggeblasen. Man hat sich trotzdem wohl gefühlt. Ich gucke immer in der Regel, dass ich in Mittellinie Nähe sitze, um einfach einen guten Überblick über das Spiel zu haben. Die oberen Ränge sind so diese 500er Blöcke. Da bekommt man eigentlich im Prinzip auch immer Karten, die auch bezahlbar sind, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch kein Spiel erlebt, wo ich hinter den Goalposts quasi gesessen habe. Ich habe bisher immer seitlich gesessen, weil das einfach, ich finde es schöner, so ein Footballspiel zu gucken. Und egal, auch wenn man ganz, ganz oben sieht, man kann zwar, ich sag mal, nicht mehr unbedingt die Spielernummer oder ins Gesicht des Spielers gucken, aber man hat halt andere Vorteile, dass man das Gesamtfeld überblicken kann und so. Und das Spiel verfolgen kann man von jedem Platz sehr gut. Im Gegenteil, wenn man jetzt halt ganz unten sitzt in Seitenlinie näher, dann ist das Ticket zum einen sehr, sehr viel teurer. Man ist zwar sehr nah dran, aber man hat natürlich auch eingeschränkte Sicht, was das Spiel betrifft, ne? Weil ja Gerätschaften, Spieler und alles vor einem stehen. Da muss man halt auch schauen, ist es mir das wert, dafür mehr Geld auszugeben, zwar nah dran zu sein und eventuell auch die eine oder andere Diskussion an der Seitenlinie mitzubekommen. Oder will ich lieber das Spiel an sich genießen und nehme einen hinteren, höheren Platz, wo dann auch günstiger ist?
Ja, das ist so eine coole Info. Also es kann einfach jeder selbst entscheiden, wie viel Geld man in die Hand nehmen will für einen Platz, ob man lieber das Spiel quasi hinter den Endzonen verfolgt oder so wie du, also an den Seiten quasi hinter den Mannschaften. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Info. Wenn 13 Uhr Kickoff ist, Ortszeit, was ist so deine Empfehlung? Wann sollte man dann auch tatsächlich drin sein, weil auch schon im Stadion irgendwie was passiert, so Richtung Pre-Game-Show?
Also ich oder wir gehen meistens so eine Stunde vor Kickoff ins Stadion rein. Vorher ist man am Stadion zum Tailgate. Die Einlässe an sich dauern auch in der Regel überhaupt nicht lange, da ja auch alles digital ist mittlerweile mit den Tickets. Von daher, eine Stunde vor Kickoff ist eine gute Zeit.
Und auch Clearback-Policy, ne? Also man nur natürlich, das Nötigste mitnehmen.
Genau. Ja, und wie gesagt, die Tickets, es gibt gar keine Papiertickets mehr, die sind alle digital auf dem Handy. Und da muss man auch gucken, dass das funktioniert vorher.
Absolut, okay. Und kann man beim Warm-up der Spieler, auch wenn man im Oberrang Tickets hat, nochmal nach ganz unten gehen, um Fotos und so zu machen? Ist das möglich bei den Steelers?
Ja, das ist möglich. Also man kann auch die einzelnen Eingänge in anderen Blocks rein. Also man hat quasi eine Ticketkontrolle, um ins Stadion reinzugehen. Alles andere ist dann frei zugänglich. Man kann auch bis ganz runter an die Spielfeldgrenze eben gehen, gerade für das Pregame, für die Warm-ups und so ist das eine schöne Möglichkeit. Weitere Ticketkontrollen habe ich bisher nur mitbekommen, wenn es halt um Platzstreitigkeiten geht oder so etwas.
Und wir sind in den USA, Getränkestände, Essensstände gibt's im Stadion en masse. Da muss man muss nicht verhungern im Stadion.
Das muss man sicher nicht. Da gibt's auch ganz unterschiedliche für jede Geschmacksrichtung, werden da Getränke und Essen angeboten. Mittlerweile auch da, man hat normal wie so ein Imbiss, wo Leute hinten dran stehen und kochen, aber gerade bei den Getränken sind es meistens auch kleine Räumlichkeiten mit Kühlschränken, wo man eben über digitales Bezahlen direkt drankommt.
Was sind die Rituale bei Heimspielen der Steelers? Also ab wann geht die Pre-Game-Show los? Wann schwenken wir alle unser Handtuch? Was läuft für Musik?
Musik ist da, wie bei den Tailgates auch, viel Rockmusik, aber auch Hip-Hop mit sehr, sehr viel Bass. Vorm Spiel, ich denke mal so eine halbe Stunde vorm Spiel, wird angefangen, das Publikum ein bisschen aufzuheizen über unseren Stadionsprecher, der ja auch eine sehr tiefe Stimme hat, die manchmal sehr in Mark und Bein übergeht. Der macht das sehr, sehr gut. Und das sind halt diese typischen Sachen, unsere typischen Lieder, die wir in Pittsburgh haben, die da angestimmt werden, wenn, obwohl ich es vom Wording her nicht mag, aber wenn halt Black and Yellow von Wiz Khalifa läuft oder solche Dinge, dann ist da immer eine super Stimmung, die Towels werden geschwenkt. Und dieses typische Steelers-Lied, dieses Renegade, wird im Pregame eigentlich gar nicht gespielt, weil das wird halt sich aufgehoben für die speziellen Momente während dem Spiel.
Okay. Und wenn die Spieler einlaufen, also eure Offense oder eure Defense, ist da noch was Besonderes? Gibt es dann viel Pyro oder gibt es ganz viel große Fahnen oder läuft da auch noch ein Tier mit rein oder so? Also ist da noch was Besonderes?
Nö, wir haben ja kein Tier irgendwie als Maskottchen oder so, und einen Stahlträger jetzt reintragen wäre, glaube ich, auch nicht so spektakulär. aber es ist halt der gleiche Tunnel, wo die immer rauskommen, und je nachdem, ob Offense oder Defense dann einzeln vorgestellt werden, es kommt ja immer erst das komplette Team raus und eine Unit wird dann einzeln vorgestellt, die kommen dann hinterher. Meistens ist es in Pittsburgh bei den Heimspielen die Defense, wo dann ganz zum Schluss eben TJ Watt und Cam Hayward vorgestellt werden, und da flippen die Leute dann halt richtig aus. Wird mit ein bisschen Nebel und mit ein bisschen Pyro wird das Ganze dann gemacht, aber dadurch, dass es ja auch ein offenes Stadion ist und wenn es, wie du sagst, ein 13-Uhr-Spiel ist, kommt es natürlich optisch alles nicht so sehr rüber, wie wenn man einen Dome hätte, wo man dunkel machen kann mit Licht und so. Also so super spektakulär ist es für einen neutralen Zuschauer vielleicht nicht, aber für einen Steelers-Fan trotzdem immer ein Top-Erlebnis.
Wenn ihr einen Touchdown erzielt oder ein Field Goal, was passiert dann?
Früher gab es ja diese Red Zone, die Heinz Red Zone hieß. An einem großen Scoreboard gab es dann zwei Ketchup-Flaschen, wo dann der Ketchup in das Scoreboard reingelaufen ist, dass alles rot wird. Das ist seit der Umbenennung des Stadions leider nicht mehr. Das war immer ein schönes Gimmick. Aber es ist halt, wie es in Pittsburgh halt ist, es wird kein großer Aufwand drumherum, nicht super spektakuläres, es wird einfach gefeiert.
Okay, alles ein bisschen oldschool. Dass es dann irgendwie auch nochmal einen speziellen Song gibt oder so wie bei den Buccaneers Kanonenschläge oder irgendwie sowas, dass es bei den Steelers auch nochmal jetzt was Einzigartiges
nur in Pittsburgh gibt. Da gibt es eher die Traditionen während dem Spiel, dass bei, wenn es ein neues First Down gibt, gibt es einen speziellen Ruf vom Stadionsprecher, der immer mitgemacht wird, that's another Steelers First Down. Mhm. Oder eben beim dritten oder vierten Versuch beim Gegner wird dasselbe gemacht, dass das Stadion nochmal laut wird, um den Gegner zu stören. Solche Dinge gibt es dann, wo auch natürlich immer mitgemacht wird.
Es gibt ja auch Stadien in der NFL, ich schaue jetzt zum Beispiel nach Los Angeles, wo dann auch gern mal die Auswärtsfans in der Mehrheit sind. Das ist bei den Steelers nicht der Fall. Ihr seid immer die Herren im Haus, ne?
Also ich habe es noch nicht erlebt und kann es mir auch nicht vorstellen. Dazu ist die Stadt zu sportverrückt.
Okay. Wie ist das Pittsburgh-Publikum? Also ne, die Steelers sind ja schon so der Stolz der Stadt. Da wird dann wirklich nur in Ausnahmesituationen mal gepfiffen, wenn es besonders beschissen läuft, oder auch mal besonders früh gegangen, wenn es besonders beschissen läuft. Das ist schon ein sehr treues, loyales Publikum, oder?
Jein. Also die Einheimischen sind ja treu, loyal, aber trotzdem sehr, sehr kritisch. Und wenn etwas nicht gemocht wird, sei es eine Person, ein Spieler, eine Spielsituation, dann bringt man das auch zum Ausdruck. Wenn jetzt zum Beispiel, wie es in der jüngeren Vergangenheit schon war, ein Offense-Coordinator nicht gemocht wird, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er auch ausgebuht oder es wird gepfiffen. Oder wenn es ein unverständliches Play-Calling gibt oder so, macht dass das Publikum auch sich bemerkbar, dass man nicht damit einverstanden ist. Oder so Kleinigkeiten, wenn bei einem 4. und 1 an der gegnerischen 40, anstatt dafür zu gehen, doch wieder gepandet wird in solche Momente, wo man sich zu Hause vorm TV auch drüber aufregt, das passiert im Stadion auch. Also es ist nicht so, dass man blind loyal ist. Ich glaube, in Pittsburgh hat man auch sehr viel ein Feingefühl für das, was gerade rund um die Steelers abgeht. Und ja, man äußert es dann auch dementsprechend.
Wie wurde denn Aaron Rodgers eigentlich aufgenommen?
Ich würde sagen 50-50. Er wurde positiv aufgenommen, er wurde aber von Teilen auch ausgebuht, was einfach der Personalie an sich und dem, was man drumherum aus der Presse und so halt kennt. Ich selbst war ja am Anfang, was Aaron Rodgers betrifft, auch sehr skeptisch von dem, was man gerade mit dem Drumherum, mit den Nebengeräuschen so mitbekommen hat. Wenn man sich dann aber anfängt, mit der Personalie ein bisschen ja genauer auseinanderzusetzen, was zumindest bei mir so, dass sich das dann sehr schnell geändert hat. Und es läuft ja auch aktuell gut mit Aaron Rodgers. Von daher sind die negativen Stimmen fast verstummt mittlerweile. Man freut sich drauf, man sieht auf dem Feld und drumherum, dass er sehr committed ist, Erfolg in Pittsburgh zu haben und alles dafür tun wird. Und man hört keine Nebengeräusche. Von daher läuft alles aktuell sehr gut. Wenn man dann laufende Saison mal 3-4 Spiele hintereinander verlieren sollte, bin ich gespannt, wie das Publikum dann reagiert.
Auch hier nochmal, habe ich dich jetzt irgendwas nicht gefragt, was ganz wichtig noch ist, worauf man achten sollte, wenn man im Stadion ist?
Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man das gesamte Ereignis genießen kann. Dass man so ein Football-Spieltag vor Ort in den USA, und das ist, glaube ich, dann egal, in welchem Stadion man sitzt, man sollte sich Zeit dafür nehmen, alles aufzusaugen, die Stimmung, die Menschen, das Spiel an sich, weil es ist für uns mittlerweile ein bisschen selbstverständlicher wie vor 10, 20, wie viel auch immer Jahren, aber es ist immer noch eine Ausnahmesituation, unseren Sport in den USA vor Ort erleben zu dürfen. Und man bezahlt ja auch nicht wenig Geld dafür, wenn man die Gesamtreise sieht, und da sollte man das schon genießen.
Schön gesagt, Sascha. An dieser Stelle vielleicht nochmal, ich bin da ja bisher so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Also seit ich mich für Football interessiere, war es das Heinz Field in Pittsburgh. Ich habe es irgendwie immer gefeiert. Ich fand das super. Das war ja auch quasi, hat ja auch eine Rolle gespielt in irgendeinem Batman-Film, ne?
Genau.
Stadion? Ja, genau.
Da wurde das Stadion gesprengt.
Ja, genau. Also ich fand es irgendwie immer, also für mich ist es einfach das Heinz Field. So, das heißt jetzt aber seit, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so, AgriSure Stadium, das ist eine Versicherung, glaube ich, ne?
Genau, so ein Versicherungsunternehmen, aber kannst dir sicher sein, bei den Fans heißt das immer noch Heinz Field.
Schon, oder?
Und spricht
ja,
doch jeder nur über das Heinz Field. Ja.
Aber der Vollständigkeit halber, also wir sind nicht mehr im Heinz Field, wir sind eigentlich im AgriSure Stadium. Super.
Genau.
Gut, Sascha, dann haben wir natürlich einen Heimsieg gesehen gegen im Idealfall auch noch irgendeinen AFC North Division Rivalen. Die Stimmung ist also bestens. Es ist erst 16.30 Uhr Ortszeit. Und jetzt werfen wir uns ins Aftergame-Getümmel.
Wie faszinierend ist die Stadt?
Was ist denn der erste Anlaufpunkt, wenn das Spiel rum ist? Wo trifft sich dann die Steelers-Fan?
Also ums Stadion rum, direkt am Stadion nach dem Spiel, ist da nicht wirklich viel, was man unternehmen könnte, weil da drumherum nur die Parkplätze sind. Aber wie gesagt, die meisten Leute kommen zu Fuß zum Stadion und gehen da auch wieder. Man kann entweder an der North Shore bleiben. Auch dort gibt es bekannte, berühmte Sportsbars oder kleine Pubs. Die sind natürlich nach einem Spiel, besonders nach einem Sieg, auch immer sehr, sehr voll. Man geht über die Brücke rüber nach Downtown und hat dort unterschiedliche Anlaufpunkte. Man muss halt bedenken, ich war noch nicht in super vielen Städten in den USA, aber ich kenne es dann halt auch so, dass gerade an solchen Tagen, wo Veranstaltungen sind, mal in Restaurants oder Bars keine Reservierungen vorab machen kann. Das heißt, man kommt da rein, ist dieses typische, sie werden geseated. Also man muss an den Eingang gehen und kriegt dann einen Platz zugewiesen. Und an solchen Tagen kann dann schon unter Umständen in jeder Bar zu sehr großen Wartezeiten kommen, bis man einen Tisch oder einen Platz an der Bar bekommt. Das muss man sich bewusst sein. In der Regel ist es aber auch nicht weiter schlimm, weil man das steht mal selten alleine und dann kann trotzdem seinen Spaß haben. Man sollte es nur auf dem Schirm haben. Wenn man dann natürlich einfach nur, wenn man alleine ist, man will zurück ins Hotel, vorher noch was essen, kann man das irgendwo einen Snack sich aufnehmen in der Stadt oder auf dem Weg zum Hotel, wenn man das möchte. Aber wenn man noch feiern gehen möchte in so einer großen Sportsbar, dann sollte man wenig Zeit mitbringen.
Und in diesen ganzen Sportsbaren kann man dann natürlich auch die späten, also für uns späten, für die USA nicht, also die 16-Uhr-Spiele besser formuliert, dann sich auch noch reinziehen, genau. Weil überall große Bildschirme sind und so, ne?
Genau. Das ist, glaube ich, in fast jeder Bar Standard.
Okay, wir haben vorgeglüht auf dem Tailgating, nachgeglüht jetzt auch da in der Nähe. Nachtleben in Pittsburgh, gibt's da einen besonderen Bezirk, wo man dann hin weiter wandert?
Es gibt diesen für Pittsburgher bekannten Strip District. Man soll nicht auf das Wording gucken, es hat nichts mit Strippen zu tun, was viele manche bisschen verwechseln. Es ist einfach ein Streifen entlang des Flusses. Das war früher auch so ein reines Gewerbe-Industrieviertel mit diesen typisch roten Backsteingebäuden. Die sind da zum Großteil auch noch erhalten, sind dann aber innen in ein Pub, eine Bar oder ein Geschäft umgebaut und hat so ein bisschen halt, ja, einen ganz bestimmten Flair. Und dort sind viele kleine Pubs, die an Spieltagen oder auch sonst, wenn man Pittsburgh besucht, sehr gern besucht werden. Und dann gibt's eine sehr, sehr große, diverse Vielfalt an Möglichkeiten, was Getränke und Verpflegung betrifft, die man dort erleben kann, weil Pittsburgh ist halt auch, wie viele andere Städte, auch die historisch geprägt ist von europäischen Einwanderern. Pittsburgh speziell viel aus dem Osten Europa und dementsprechend kann man da viele kulinarische Dinge erleben, wenn man möchte.
Wie ist die Musikkultur in Pittsburgh? Ist das viel Live-Musik oder ist es hauptsächlich Musik vom Band, also mit DJs?
Es ist hauptsächlich in den Clubs Musik vom Band. Es gibt ein, zwei kleine Clubs, die wirklich auch Konzerte geben, aber das ist dann natürlich auf Konzertniveau, nicht, dass man jetzt in einen Club reingeht und da eine Liveband auf einer kleinen Bühne hat, das ist eher weniger, ja.
Okay, gut, cool. Also, wir haben den Sieg sacken lassen, natürlich alles im Rahmen, sind relativ früh im Bett, weil wir ja auch noch was von Pittsburgh sehen wollen, Sascha, so am Folgetag. Was sind denn, wenn sich Menschen die Zeit nehmen, auch nochmal die Stadt auf sich wirken zu lassen, deiner Meinung nach die Hotspots touristisch, die man gesehen haben muss?
Also der eine große Hotspot, um Pittsburgh überblicken zu können, ist natürlich der vorhin angesprochene Mount Washington. Es ist der, ja, man sagt Berg, manche würden sagen Hügel, neben der Stadt. Kann man von überall dort auf die Stadt runter gucken. Es gibt aber auch diese Aussichtsplattform und die gibt's vor allem neben der sogenannten Inclinebahn. Da gibt's zwei Stück. Das ist wie so eine Zahnradbahn, wo dann so ein kleiner Zahnradwaggon den Berg hochgezogen wird oder abgelassen wird. Und diese Incline mal hoch und runter zu fahren zu Mount Washington muss man unbedingt mitgemacht haben, wenn man in Pittsburgh ist, egal ob zum Football oder sonstiges. Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Ja, und ansonsten, Pittsburgh ist halt, was jetzt die reine Innenstadt betrifft, nicht sehr groß für eine amerikanische Großstadt. Wie gesagt, man kann alles fußläufig erreichen. Im Football und im Baseball gibt es die großen Stadien, wo man auch jederzeit eine Tour drin machen kann. Die besichtigen lohnt sich für beide. Beim Eishockey ist ja noch groß, funktioniert es leider nicht mit einer Stadionsbesichtigung. Aber ansonsten ist auch kulturell viel geboten in Pittsburgh. Es gibt jede Menge Museen, die man besuchen könnte, verschiedenster Art. Weiß nicht, ob ich da ein bisschen ins Detail gehen soll. Ein, zwei Beispiele.
Wenn du eine Empfehlung hast, also dann auf jeden Fall gerne.
Ich meine, auch in unseren Kreisen bekannt ist zum Beispiel Andy Warhol. Der kommt ursprünglich von dort, hat er sehr lange gelebt. Deswegen gibt es natürlich das Andy Warhol Museum dort, was sehr interessant ist. Direkt neben dem Stadion gibt es ein naturwissenschaftliches Museum. Das hieß immer Carnegie Museum, wurde jetzt gerade dieses Jahr umbenannt in Carmin Museum, weil es da eine neue große philanthropische Familie in Pittsburgh gibt, die sich da viel engagiert. Und in diesem naturkundlichen Museum ist so ein bisschen Mitmachding, ne, wo man viele so kleine Experimente live erleben kann und so. Gerade wenn man vielleicht mit Familie vor Ort sein ist, ist das ein sehr schöner Anlaufpunkt. Was ganz wichtig ist und was so ein kleiner Geheimtipp ist, es gibt es, weil ja Heinz, dieser Ketchup-Hersteller, auch groß in der Stadt ist, gibt es natürlich auch das Heinz-Museum, was an sich eine schöne Sache ist. Aber im Heinz-Museum gibt es auch das Northern Pennsylvania Sports Museum. Hört sich jetzt nicht besonders spektakulär an, aber mit dem Hintergrundwissen, dass Football generell in dieser Gegend entstanden ist und ja, ob man jetzt das Wort erfunden benutzen möchte oder nicht. Auf jeden Fall ist es dort entstanden und diese Geschichte wird in diesem kleinen Pennsylvania Sports Museum auch erzählt und ist sehr, sehr interessant, das mal zu besuchen. Ist natürlich nichts, was man bei jedem Besuch rein muss, aber mindestens einmal sollte man das gesehen haben.
Und gibt es in Pittsburgh irgendwie noch so eine besondere Steelers-Kneipe, ein Steelers-Pub, also irgendwie so einen besonderen Steelers-kultigen Ort?
Das sind dann eher in diesem genannten Strip-District gibt es bestimmte kleine Shops nochmal, wo man sehr viel Merchandise bekommen kann. Es gibt einen Verkaufsladen, der ist ganz kultig, weil auf dem Weg zu den Toiletten haben die so gelbe Fliesen und jeder Besucher, der mal dort war, möchte dort sein Autogramm hinterlassen. Gibt natürlich auch Autogramme von Spielern dort. Das ist sehr witzig. Mittlerweile ist es nicht mehr gern gesehen, weil die Wände so voll sind, dass man noch was draufschreibt, weil man meistens was anderes überpinseln müsste. Also muss man das in einem, wenn man es tun möchte, in einem unbemerkten Moment vielleicht machen. ja, aber im Grunde, wenn man Pittsburgh und Football miteinander bringt, Pittsburgh ist Football. Und wenn man sich gerade in der Saison oder einem Heimspielwochenende in der Stadt aufhält, dann hat man überall, wo man hingeht, Football. Die Leute, wenn sie in Steelers hier rumlaufen, grüßen sich auf der Straße mit dem typischen Go Steelers oder irgendwas. Und deswegen jetzt einen speziellen Anlaufpunkt, den man unbedingt gehabt haben muss, würde ich da gar nicht nennen. Man soll einfach ein bisschen die Stadt an sich und was am Spieltag dort alles passiert aufsaugen.
Aber ich meine, du hättest mir mal erzählt, dass du auch mal im Restaurant von Ron Woodson warst, also auch so ein legendärer Ex-Verteidiger. Also gibt's da sowas, dass so ehemalige Spieler da irgendwelche Gastronomien auch noch betreiben, wo man vielleicht dann auch Glück hat, die persönlich zu treffen für ein Foto?
Leider nicht mehr. Das war in der Tat, in den 90ern hatte Rod Woodson sein eigenes Restaurant und da konnte man sehr viel erleben und auch Spieler treffen. Aber das gibt es jetzt auch schon ja sehr, sehr lange nicht mehr. Jerome Bettis und Heinz Ward waren zwei Personen, die Restaurants in der Stadt hatten. Jerome Bettis auch direkt ins Stadion näher, aber auch die sind seit der Corona-Zeit leider verschwunden. Und so etwas, wo man jetzt einen direkten Steelers-Bezug dazu hat, gibt es in der Stadt aktuell leider nicht.
Nochmal abgefragt, andere Sportarten, also ich kenne die Pittsburgh Penguins, das NHL-Team ist, glaube ich, auch sehr kultig. Basketball gibt's nicht, richtig? Und Baseball?
Richtig. Baseball gibt's die Pittsburgh Pirates und ist auch so eine Hassliebe in der Stadt, weil man liebt das Team eigentlich sehr, man hasst aber den Besitzer.
okay.
Man muss dazu sagen, es ist auch neutral gesehen, eines der schönsten Stadien in den ganzen USA. Das Baseballstadion liegt auch direkt am Fluss mit der offenen Seite zur Skyline hin, nur noch näher zur Skyline, wie das Heinz Field ist. Ist ein wunderschöner Ballpark. Die Pirates an sich sind leider nicht wirklich erfolgreich, weil der Besitzer einfach kein Geld investieren möchte. Da gibt's auch immer dieses berühmte Sell the Team, gibt's als T-Shirt zu kaufen überall in der Stadt, weil man den Besitzer loshaben möchte. Aber die Leute lieben ihre Sportteams in Pittsburgh. Ich glaube, man kann nicht in Pittsburgh überleben, wenn man kein Sportinteresse hat.
Und kommt man da leichter an Tickets bei den Penguins oder beim Baseball?
Bei den Penguins kommt man auch an Tickets. Ist auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis, weil das natürlich eine Halle ist, wo ja gefühlt während dem Spiel man schon fast in einem Disco-Club ist, was Licht, Sound und alles betrifft. Und das ist auch sehr, sehr gut angelegt, dass man dort von jedem Platz also super Sicht hat. Also wenn sich die Saisons zu dem Zeitpunkt, wo ich vor Ort bin, überschneiden, muss ich auch unbedingt zu einem Penguins-Heimspiel. Beim Baseball ist es gar kein Problem, an Tickets zu kommen. Aufgrund der Erfolglosigkeit des Teams kommt man da eigentlich immer rein.
College Football, darüber müssen wir auch sprechen. Penn State.
Ja.
Wie weit ist das weg?
Also wir sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so zwischen dreiviertel Stunde, Stunde, glaube ich, gefahren. Schöne kurze Fahrt. Wir hatten damals ein Mietauto gehabt, auch kurz durch einen Teil von West Virginia gefahren nach Penn State, wo wir natürlich das Lied gesungen haben. Das war sehr witzig. Und Penn State ist halt auch ein bisschen was Besonderes, weil das ganze College dort ja im Prinzip eine eigene Ortschaft ist. Ne? Da gibt es drumherum nichts anderes, gibt es nur diesen College-Ort und ein sehr, sehr altes Stadion, wo eigentlich ein Betonklotz ist, wo jetzt aber über die letzten 2 Jahre hinweg auch Stück für Stück renoviert wird. Und so typisch College, was man, glaube ich, in Deutschland gar nicht so wahrnehmen könnte, ne? Das wird rein finanziert durch Spendengelder der Booster. Also diese ehemaligen Leute, die früher auf das College gingen, jetzt beruflich erfolgreich sind. Ich glaube, da wurden mittlerweile über 300 Millionen Dollar gespendet, nur von den Boosters, um das Footballstadion zu erneuern. Und das sind halt schon Dimensionen, die sehr außergewöhnlich sind und ich glaube, so auch nur in den USA möglich sind.
Aber wenn man zum Beispiel jetzt Freitagabend schon in der Stadt ankommt, ist deine Empfehlung wahrscheinlich, es ist ein Muss. Wenn es geht, man an Tickets kommt, man vielleicht Mietwagen hat, dann auch nochmal Samstagabend College Football zu erleben, weil es halt auch nochmal was ganz anderes ist, ne?
Natürlich. Wobei, man hat ja auch die Option in der Stadt direkt mit Pitt. Das stadtinterne College, University of Pittsburgh, die Pitt Panthers, die spielen im gleichen Stadion wie die Steelers. Deswegen ist es da seltener, wenn man ein Wochenende da ist, dass man beide Spiele mitnehmen kann, weil die wechseln sich natürlich mit Heim- und Auswärtsspiele möglichst ab. Aber wenn man dann einen längeren Aufenthalt hat, über vielleicht 14 Tage oder so, kann man das natürlich auch haben, dass man in Pittsburgh NFL und College Football erleben kann in einer Reise.
Letzte Frage zur Stadt. Nehmen wir mal an, man ist tatsächlich irgendwie 2 Wochen da in der Gegend und hat Pittsburgh so als Base. Was gibt's drumherum, wo man vielleicht auch mal so ähnlich wie zur Penn State auch eine Stunde oder 2 Stunden durchaus bereit ist, hinzufahren? Was gibt's da so für Sightseeing-Places, die du empfehlen würdest?
Pittsburgh an sich und die Gegend dort ist ja nicht wirklich ein Touristen-Hotspot, würde ich mal sagen. Deswegen, wenn man solche Dinge machen möchte, ist natürlich möglich, aber man ist auf ein Auto angewiesen, weil anders sind solche Dinge nicht zu machen. Aber man kann natürlich mit einem Tagestrip auch an die Niagara-Fälle fahren, was machbar wäre. Oder Richtung Cleveland an die großen Seen, wo es dann auch Strandmöglichkeiten und so gibt. Gerade wenn man Septemberzeit oder so vor Ort ist, wo das Wetter ja noch wirklich schön ist. Solche Dinge gibt es schon. Aber wie gesagt, da ist schon Aufwand nötig, um so etwas dann selbst zu organisieren.
Gut. Jetzt habe ich Hunger, Sascha.
Wie schmeckt dir das Essen?
Für Pittsburgh für die USA allgemein gilt wahrscheinlich auch. Es ist alles sehr fleischlastig, aber wir haben gelernt, wir sind ja auch an einem großen Fluss am Ohio River, also auch Fischfans, würde ich jetzt vermuten und dir unterstellen, kommen da auf ihre Kosten.
Ja, auch. Ich meine, es gibt in Pittsburgh, wenn man essen möchte, dass diese ein, zwei Sachen, die wirklich kultig sind. Das ist zum einen das vorhin angesprochene Primanti mit ihrem Sandwich, was in Pittsburgh sehr weit verbreitet ist, man fast überbekommt, sind Pierogies, also wir sagen Pierocken dazu, weil halt auch viele polnische Einwanderer früher in die Stadt kamen, so gefüllte Nudelteigtaschen in zig Variationen sind dann auch sehr beliebt. Pizza ist ein sehr großes Thema in Pittsburgh. Es gibt, wenn man da mal googeln wollte, wenn man in der Stadt ist, wo gehe ich jetzt Pizza essen, dann weiß man gar nicht mehr, wo man hin soll vor lauter Auswahl. Und man bekommt auch alle möglichen Variationen der Pizzas, Pan-Pizza, Deep Dish, Detroit Pizzas, Original, italienische, gibt's das alles. Und es gibt natürlich auch Fisch, wie du gesagt hast, aber das dann meistens auch paniert und frittiert auf ein Sandwich. Okay. Das ist halt Ami. Also wenn man jetzt ein schönes Fischfilet irgendwo essen möchte, gibt's eher weniger, ne? Aber diesen typischen frittierten Fisch zwischen zwei Brothälften gepackt. Das bekommt man auch. Was vielleicht noch so kleine Kleinigkeiten sind, was in Pittsburgh sehr gern konsumiert wird. Es gibt einen Turner's Tea, das ist so einen lokalen Eistee-Anbieter, den man auch neben Supermarkt oder so kaufen kann. Ist sehr lecker. Gibt es in verschiedenen Variationen. Dann TJ Watt selbst hat eine Süßigkeit ein bisschen bekannter gemacht, weil er das immer dann mitgebracht bekommt. Und das ist Saris Candy heißt es. Die machen solche kleine Brezeln mit Schokolade überzogen und andere Pralinen. Ist sehr, sehr lecker. Ist aber ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber man kann in unterschiedlichen, manchmal sogar in Bäckereien oder so, so ein Päckchen Saris Candy bekommen. Was sehr, sehr beliebt ist, sind sogenannte, das findet man auch bei den Tailgates sehr oft, sogenannte Pepperoni Rolls. Das sind quasi Brötchen, die gefüllt sind mit dieser Pepperoni-Salami und Käse. Bekommt man an fast jedem Imbiss und wie gesagt auch beim Tailgate. Und dann kommt was richtig Krankes.
Ich bin gespannt.
Also, man kann einen Pickleball trinken, heißt es. Das ist ein Trink auf Whisky-Basis mit Gurkensaft.
Hey.
Und Pittsburgh ist ja verrückt nach Gurke. Es gibt einmal im Jahr wird aus Pittsburgh Picklesburg und da wird die Gewürzgurke gefeiert mit einem riesen Festival, wo man von Trink, alkoholischen Getränke, Smoothies, Eiscreme, sonstige Gerichte, alles gibt's als Gurke über der großen Clementi Bridge, diese große gelbe Brücke, die sehr dominant in Pittsburgh ist, hängt dann eine riesige aufblasbare Gurke drüber und an einem Wochenende heißt eben Pittsburgh Picklesburg. Ich kann diese Obsession nach dieser Gurke nicht ganz nachvollziehen, aber es gehört dazu.
Wann ist das? Ist das im Sommer oder ist das während der NFL-Saison?
Das ist im Sommer, genau. Das ist noch vor der Football-Saison. Deswegen für einen reinen Football-Besucher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm.
Okay, aber wenn ihr auch eine große Leidenschaft für die Gurke habt, dann fliegt auch mal im Sommer rüber nach Pittsburgh.
Genau.
Da gibt es ein eigenes Festival. Wusste ich so auch nicht, Sascha. Ganz geil. Gibt es einen Hafen in Pittsburgh? Also ich frage jetzt nochmal Richtung Fisch nach oder gibt's sowas nicht, obwohl da ein Fluss ist?
Nee.
Okay.
Es sind ja im Prinzip drei Flüsse, ne? Zwei Flüsse, zwei kleinere fließen zum großen Ohio River zusammen. Aber jetzt, man sieht auch viel solche Lastfrachter auf dem Fluss fahren. Sie haben irgendwo ein bisschen weg, also Richtung Hinesfield, dann noch ein bisschen weiter, ist auch so ein kleiner Yachthafen. Also man kann auch Wassersport dort betreiben. Rudern gibt's dort, Jetski fahren ist möglich und so. Aber dass es einen richtigen Hafen gibt, wo Schiffe anlegen oder so, das gibt's dort tatsächlich gar nicht.
Chinatown, Little Italy, gibt's sowas?
Nein, das ist dann eben der Strip District und der ist aber nationalitätsdivers, würde ich sagen.
Okay, ja. Okay. Also, wenn wir was trinken wollen, irgendwie nett was essen wollen, das ist dann immer dieser Strip District, wo man einfach immer alles für jede Geschmacksrichtung findet und irgendwie auch genau. Unter Gleichgesinnten ist, die auch Bock haben, ein bisschen zu feiern, so.
Korrekt.
Gut. Müssen wir sonst noch deiner Meinung was zu Pittsburgh wissen?
Ich würde sagen, wie schon mal erwähnt, es ist halt keine Touristenstadt. Also wenn Leute nach Pittsburgh kommen, ist das entweder wegen dem Sport oder weil sie irgendeinen familiären Bezug dazu haben. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, von Tag 1, wo ich in der Stadt war, habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich komme nach Hause. Und es hat jetzt gar nicht unbedingt mit den Sportteams zu tun, sondern einfach, wie man von den Leuten vor Ort aufgenommen wird, wenn man sich auch ganz normal freundlich verhält. Ne? Und vor allem, es gibt viele Menschen dort, die haben halt europäische Vorfahren, auch viele mit deutschen Vorfahren. Und es ist ja so typisch Ami, wenn der Urgroßvater aus Deutschland kam, dann bezeichnen sie sich selbst ja als Deutsch. Mhm. Auch wenn sie noch nie in dem Land waren oder die Sprache nicht sprechen. Und da wird man, wenn man dann eben sagt, man kommt aus Deutschland und besucht die Stadt, sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und ich war auch schon außerhalb der Football-Saison in Pittsburgh und habe mich bisher immer wohl gefühlt. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, so eine Reise zu machen, aber für jeden Fan eines Pittsburgh-Sportsteams sollte das Endziel sein, einmal so ein Sporterlebnis in der Stadt mitgemacht zu haben.
Ich habe ganz vergessen, den letzten Jingle abzudrücken. Das mache ich jetzt noch mal eben.
Tipps. Tipps. Die besten Tipps. Wie lauten die besten Tipps?
Und knüpfe da noch mal an. Wir sind im US-Bundesstaat Pennsylvania. Du hast eben ja schon beschrieben, wie die Stadt so ein bisschen tickt, wie der Amerikaner dort tickt. Hast du ja auch gesagt, noch nicht so viele andere Städte gesehen, aber kannst du diesen Pennsylvania noch mal ein bisschen beschreiben? Also wie ist der Amerikaner aus diesem Bundesstaat? Grenzt er sich irgendwie noch mal ab von anderen? Ist er vielleicht auch weltoffener, weil es halt auch viele Einwanderer, so wie du beschrieben hast, aus Europa, Osteuropa vor allem gab?
Also wenn man in Pennsylvania, zumindest im Großraum Pittsburgh ist, fühlt man sich eigentlich wie in Europa auch. Also die Szenerie, die Landschaft und so ist da sehr, sehr ähnlich zu uns. Die Vegetation ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen macht man da keinen, glaube ich, gedanklich großen Unterschied, ob man jetzt zu Hause oder in Pennsylvania ist. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Es gibt fast nur europäischen Hintergrund, was die Einwohner betrifft. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher, weltoffen, würde ich schon sagen, aber es gibt natürlich auch dort die typisch amerikanischen Hardliner. Es gibt halt auch in Pennsylvania die Amish People, die ja sehr zurückgezogen, weg von der modernen Zivilisation leben. Wenn man ein bisschen Pittsburgh rausgeht, kann es einem auch mal passieren, dass man auf solche Leute dann auch trifft, wenn sie mit ihren Einheitsklamotten und mit der Pferdekutsche vorbeikommen, passiert auch mal, ist auch wieder ein Erlebnis einer ganz anderen Art. Aber selbst diese Menschen sind natürlich trotz allem sehr weltoffen und suchen auch immer wieder Kontakt und geben auch Informationen preis. Von daher würde ich schon sagen, man kann sich im Großraum Pennsylvania als Europäer sehr, sehr wohlfühlen.
Cool, Sascha. Das war sehr interessant, das war sehr aufschlussreich. Viele tolle Tipps, tolle eigene Erlebnisberichte, die du uns hier geliefert hast. Da ist für jeden, für jede bestimmt was dabei gewesen. Ich habe jetzt total Bock, nach Pittsburgh zu fliegen, muss ich sagen. Ich war da noch nie.
Ich auch.
Da war ich noch nie. Ich würde jetzt eigentlich direkt wirklich mit dir in den Flieger steigen. Ich hätte so einen Bock, das zu erleben. Und ich glaube, und das hast du ja eben auch gesagt, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Es ist immer mit gewissen Kosten verbunden. Also, ne, wir müssen da hinkommen, wir müssen da übernachten. Für uns als Europäer ist Amerika eh teuer. auch schon eine ganze Weile, ins Stadion zu kommen, ist teuer. Also das ist natürlich irgendwie, das muss man sich erstmal leisten können. Aber wenn man dann mal eine Weile gespart hat, dieses Erlebnis Live-Football, NFL-Live-Football ist halt nochmal was ganz anderes. Und das Tailgating mitzunehmen, das ist halt also echt so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Ist ganz anders, als sich das jetzt am Rechner oder am Fernseher anzugucken, so ein Spiel. Wenn es euch irgendwie möglich ist, ihr einen guten Draht zu eurer Oma oder Opa habt, dann versucht das mal möglich zu machen. Ich komme mal mit, irgendwann, Sascha. Wann geht's für dich wieder rüber?
Für mich geht's zum nächsten Mal Anfang 26 rüber zum NFL-Draft, der ja nächstes Jahr in Pittsburgh sein wird. Ich stelle mir das auch als so Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit vor, den NFL-Draft an sich mal mitzuerleben und dann auch in meiner Stadt, da muss ich einfach hin.
Absolut, genau. Das ist gut, dass du es auch nochmal platziert hast, der nächste NFL-Draft 2026 in Pittsburgh. Da seht ihr dann auch Bilder von dieser Stadt. Sascha, dann danke ich dir herzlich. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, wenn es tatsächlich Menschen gibt, die zeitnah mal rüber wollen oder sich jetzt noch mehr dafür interessieren oder Fragen haben, die ich dir nicht gefragt habe, man darf sowohl dich als auch euch als Steelers Nation Germany jederzeit über die sozialen Kanäle anschreiben und man darf, wenn man sich für die Steelers interessiert, vielleicht auch neuerdings interessiert, euch auch jederzeit kontaktieren, um dazuzugehören, oder?
Natürlich. Man darf überall nachfragen. Wir haben ja auch unseren Discord-Server, wo man auch als Nicht-Mitglied teilnehmen kann und Kontakt zu anderen Steelers-Fans zu knüpfen, weil wir haben, selbst wenn ich persönlich nicht rüberfliege, haben wir jedes Jahr vereinzelte Leute oder gar Gruppen, die sich selbst organisieren und nach Pittsburgh fliegen. Da kann man sehr viel Informationen austauschen und unter Umständen sich vielleicht irgendeiner Gruppe sogar anschließen, wenn man das möchte.
Also mach das auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich herzlich nochmal, Sascha, dass du dir A, die Zeit genommen hast und B, alles so super uns erzählt hast, wie das da drüben abgeht und uns Appetit gemacht hast auf Pittsburgh.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Danke dir herzlich. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.